Viele kleine Menschen da draußen, also auch Sie in den Endgeräten, etwas tun, dann hat das vielleicht bei jedem Einzelnen wenig Effekt. Wenn viele gemeinsam Dinge verändern, dann kann es eben auch einen großen Effekt haben.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Geld kann mehr, und zwar Gutes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Übermorgen. Über Geld spricht man nicht. Jede und jeder soll verstehen, wie mit jedem Euro, auch schon mit kleinen Beträgen, positive Veränderungen möglich werden. Das ist das Ziel von unserem heutigen Gast. Er ist Experte für nachhaltige Geldanlagen, aber wie funktioniert ethisch nachhaltiges Investieren? Was ist beim Thema Greenwashing zu beachten? Und welche Rolle spielen Technik, Apps und moderne Informationsquellen dabei? Darum geht es heute. Außerdem sprechen wir in den Rubriken über die Zukunft von unserem Geld. Sind wir bald nur noch digital unterwegs? Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Mit dabei ist heute Martin Nieswand. Er ist Geschäftsführer und Gründungsmitglied des Wenger e.V., dem Verein zur Förderung ethisch nachhaltiger Geldanlagen, und sitzt in Hamburg. Hallo Martin.
Moin Johanna.
Du und Wenger, ihr setzt auf Aufklärung. In Vorträgen, Seminaren, in Podcasts und Diskussionsrunden zeigt ihr, der Verein, wie jeder Einzelne selbst mit kleinen Beiträgen auch schon gezielt Geldströme lenken kann, um zum Beispiel ökologische, soziale und ethische Ziele zu unterstützen. Und ich habe ein Zitat von dir gefunden, was ich ganz toll fand, und zwar: Jeder Euro ist eine Entscheidung. Und auf eurer Website gibt es auch noch den Satz: Geld wirkt immer. Der hat dich zu einer nachhaltigen Geldanlage gebracht oder zu dem Thema.
Also ich komme aus der dunklen Seite der Macht. Ich habe nach meinem Abitur 1983 bei der Deutschen Bank meine Banklehre absolviert und habe da mal klassisch bei einer Bank gearbeitet, die ganz konventionell Dinge tut, die auch in so ziemlich jede Schweinerei, die du dir denken kannst, von Rüstungsproduktion bis hin zu menschenrechtsproblematischen Herstellungsmethoden verquickt ist. Und dann habe ich irgendwann auf der Zeitschiene entdeckt, hoppla, ich habe eine Faszination bis heute für das Thema Geldanlage und Börse, ja. Aber auf der anderen Seite ein paar ethische Prinzipien, die ich so seit meiner Jugend forciere, eine Begeisterung dafür hinzugucken, wie sind eigentlich Menschenrechte auf diesem Globus verteilt und wie wirkt da eigentlich auch Geld darauf? Es gibt sehr viele Dinge, wo gerade auch multinationale Konzerne, auch multinationale Banken daran beteiligt sind, wenn es darum geht, dass Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und das ist etwas, wo ich einfach festgestellt habe, hoppla, bei der Geldanlage ist das etwas, wo ich auch als Einzelner, auch mit einem 50-Euro-Sparplan im Zweifel die Wahl habe. Möchte ich dahin investieren oder gibt es da vielleicht rechts und links ein paar andere Möglichkeiten, wie ich mein Geld sinnvoller und besser anlegen kann?
Ja, also in meinem Umfeld, beziehungsweise mit vielen Leuten, mit denen ich im Vorhinein auch schon gesprochen habe, als es hier rumging, haben viele genannt, sie kennen immer so die typische Werbung, die häufig dann vor den Abendnachrichten läuft. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, dieses "Es ist 5 vor 12, deine Geldanlage kann dann auch einen Unterschied machen." Und gleichzeitig fiel dann aber auch trotzdem noch immer der Satz, viele denken, dass man mit kleinem Geld dann keinen großen Unterschied machen kann.
Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und letztendlich, natürlich, wenn jemand richtig viel Geld hat, der kann die Welt im Zweifel mehr verändern als Kreti und Pleti da draußen. Andererseits ist die Erfahrung, unser Lieblingsbeispiel ist damals, als der Ölkonzern Shell die Brent Spar im Nordatlantik versenken wollte und es damals in Deutschland und in Gesamteuropa ein großes Unbehagen von vielen Menschen gegeben hat, die gesagt hat, hör mal, was soll das denn, was macht das eigentlich mit unserem Meer, wenn da irgendwelche Dreckssachen im Meer einfach verklappt werden. Das hat zu einem massiven Umlenken geführt. Innerhalb von wenigen Wochen hat Shell eingelenkt, gesagt, diese Bürgerproteste sind uns zu heikel. Wir verklappen diese oder bringen diese Ölplattformen an Land und entsorgen sie dort. Und das Beispiel mag zeigen, wenn viele kleine Menschen da draußen, also auch sie in den Endgeräten, etwas tun, dann hat das vielleicht bei jedem Einzelnen wenig Effekt. Wenn viele gemeinsam Dinge verändern, dann kann es eben auch einen großen Effekt haben.
Und genau diese Blackbox so ein bisschen zu öffnen, um zu zeigen, wo gibt es diese Effekte, das macht ja Wenger. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Shownotes, da könnt ihr mal reinschauen. Wir haben ja jetzt so ein paar Tools, Apps zum Beispiel gibt es ja auch. Investieren ist ja mittlerweile deutlich zugänglicher geworden. Welche findest du denn zum Beispiel besonders vielversprechend? Also es braucht ja nicht mehr die Bankfiliale, es braucht eigentlich nicht mehr den Berater. Du kannst theoretisch ja auf der Toilette sitzen und die ersten Investments tätigen. Gibt es da was, was du wirklich empfehlen kannst, gerade auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht?
Wichtig ist aus unserer Sicht vor allem der gesunde Menschenverstand, dass jeder und jede von Ihnen da draußen einfach überlegt, was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, mir ist besonders wichtig in diesen militaristischen Zeiten, dass ich eben Rheinmetall oder die ganzen anderen Rüstungsschmieden meide, dann gucke ich eben speziell darauf, dass ich ein Tool suche, der mir dies sozusagen zeigt. Wenn ich sage, mir ist das Thema Umweltverschmutzung besonders wichtig, also das Thema Meeresvermüllung oder das Thema Artensterben, dann gucke ich darauf. Und uns scheint sinnvoll zu sein, dass man sich selber zunächst mal fragt, wo möchte ich hinschauen? Und in welche dunklen Ecken scheint es mir sinnvoll, den Blick zu richten. Besonders gut gefällt uns das Tool von der NGO Urgewalt, die eine wirklich unabhängige Seite auch haben, also ohne Produktinteressen auch. Da einfach mal draufschauen. Und das ist eigentlich so das Tool, was grundlegend am besten uns gefällt. Ansonsten gibt es das Forum Nachhaltige Geldanlage. Da gibt es auch eine Reihe von Anbietern, die Produkte haben, die als nachhaltiger eingestuft werden. Aber da bitte Obacht, das sind dann Angebote von Produktanbietern. Und da mit einer gebotenen kritischen Brille draufschauen, weil nicht alles, was als nachhaltig apostrophiert wird, wird dann tatsächlich von Menschen auch als nachhaltig gesehen.
Gibt es da Tools oder Apps oder Plattformen, die du dir vielleicht noch wünschen würdest? Also gibt es Innovationen, Entwicklungen, wo du sagst, hey, das finde ich ziemlich vielversprechend, gerade auch auf technischer Ebene, die helfen können, da so ein bisschen Ordnung in den Dschungel zu bringen?
Also ich weiß, dass das ihr natürlich mit diesem technischen Background, den ihr habt, sehr stark technikaffin unterwegs seid.
Wir haben endlich eine KI, die das komplett möglich macht, die dir das raussucht, die dir das zeigt.
Ja, und vor allem in Zeiten der künstlichen Intelligenz scheint mir ganz häufig die natürliche Intelligenz verloren ist vom Aussterben bedroht. Also will sagen, bei aller Begeisterung für Technik und dafür, dass ich mir vermeintlich leichte Lösungen anschaue, ist es nach unserem Dafürhalten immer noch wichtig oder vielleicht heute gerade noch wichtiger als je zuvor, dass man sich einfach wirklich kritisch fragt, von wem wird diese künstliche Intelligenz oder diese Suchmaschine eigentlich gefüttert und welche Interessen werden dort bedient. Da gibt es eben leider auch bis hin zu so einem eigentlich sinnvoll nützlichen Portal wie Wikipedia ja auch Kritik daran, dass da multinationale Konzerne im Hintergrund als Geldgeber fungieren und hoppla, da auch entsprechend Einfluss nehmen. Ja, und das muss man oder sollte man als kritischer Verbraucher auch immer im Kopf haben. Auch bei der Geldanlage gibt es so etwas. Und insofern, wie gesagt, ich verstehe deine oder eure Faszination für Technik, aber da ein bisschen zurücktreten und zu sagen, hoppla, was ist mir persönlich eigentlich wichtig, ist glaube ich, der Schritt, der besser weiterhilft, als jetzt immer nur auf Technik zu schielen.
Wollen wir mal gemeinsam vielleicht so ein bisschen nach vorne schauen, weil übermorgen gucken wir natürlich auf das Morgen und auch das, was noch vielleicht dahinter kommt. Lass uns mal 10 Jahre in die Zukunft blicken, vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Wie sieht für dich nachhaltiges Investieren in 10 Jahren aus?
Puh. Also das Thema, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. So weit würde ich nicht gehen. Aber die Vorstellung, dass Menschen doch etwas erwachsener, etwas aufgeklärter mit ihren Geldanlagen umgehen. Das würde ich mir wünschen, dass ja Geldanlagen transparenter auch werden, dass man weiß als Verbraucher, hoppla, in meiner Geldanlage ist jetzt mit, weiß ich nicht, 3% Bayer drin oder 5% Rheinmetall, und dass ich dann automatisiert, bevor ich ein Produkt kaufe, über diese Dinge informiert werde. Also das wäre dann schon so eine technische Lösung, bevor Leute dann final sagen, jo, ich klicke jetzt und kaufe, dass dann aufgezeigt wird, hoppla, du hast die Prozentsätze XY in dem Produkt drin. Willst du das? Und dann müssen die Leute einfach noch ein Häkchen setzen. Das wäre vielleicht eine technische Lösung.
Nochmal so eine Zwischeninstanz, ja.
Das wäre eine Zwischeninstanz, wo Technik dann tatsächlich vielleicht auch helfen könnte, damit die persönlichen Werte einfach besser sich in den Geldanlagen der Menschen abbilden.
Ich danke dir, Martin, für deine Einblicke. Diesen, ich finde, auch wirklich einen motivierenden Blick auf echte Wirkung, auf etwas, wo ich weiß, okay, ich kann auch mit einem kleinen Beitrag einen großen leisten, wenn wir eben alle mitmachen. Das Shell-Beispiel hat es ja gezeigt. Dankeschön, dass du heute bei Übermorgen dabei warst.
Sehr gerne, Jona. Danke dir für die Einladung.
Wer jetzt mehr erfahren möchte, auf Geld wirkt immer, gibt es weitere Infos. Es gibt Tipps, es gibt Veranstaltungen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Und wir hoffen, viele von euch haben jetzt auch Lust bekommen, mit ihren Finanzen Gutes zu bewegen, egal mit wie viel Geld.
So sei es.
Nach dem Deep Dive in Investitionen geht es jetzt zurück in unseren Alltag. Da ist Bargeld ja nach wie vor allgegenwärtig, aber digitale Bezahlmethoden gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Tech-Check.
In dieser Rubrik schauen wir uns an, wie aktuelle Technologien den Zahlungsverkehr verändern und was das für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet. Und das machen wir zusammen mit unserem Inside-Digital-Geldexperten Blasius Kawalkowski. Hallo Blasius.
Hallo Johanna.
Tja, welche Technologien hinter modernen Bezahlsystemen, also von NFC über Mobile Payment bis hin zu Kryptowährungen, werden oder könnten denn deiner Meinung nach Bargeld vielleicht in Zukunft ersetzen? Du hast ja neulich auch einen interessanten Artikel darüber geschrieben, den habe ich euch in den Shownotes verlinkt, wie die Zukunft von Bargeld so aussehen wird.
Nun ist es ja so, dass NFC ja schon Standard ist, ne? Also ob man jetzt mit Karte bezahlt oder mit dem Handy oder mit einer Smartwatch kurz an das Zahlterminal halten im Supermarkt und dann fließt das digitale Geld. Da merkt man eigentlich, wie schnell und einfach das ist, vor allem dann, wenn jemand an einem vor der Kasse steht, der dann anfängt, das Kleingeld zu zählen und damit bezahlt.
Wie ungeduldig wir da geworden sind mittlerweile.
Ne? Absolut, oder? Ja, also wenn vor allem sind das ja auch ältere Personen, die dann irgendwie, und dann lassen sie sich vielleicht noch manchmal von der Kassiererin helfen und dann denkt man, oh, wieso hält er nicht einfach das Handy dran? Ne? Ja, aber man schickt Geld zum Beispiel ja auch mit PayPal in Sekundenschnelle an Freunde oder bezahlt sogar damit. Jetzt gibt es seit kurzem die Echtzeitüberweisung. Also eine Überweisung hat ja bis vor kurzem mindestens einen Arbeitstag gedauert. Da hat die EU gesagt, nee, so geht das nicht. Das Geld muss innerhalb von 10 Sekunden auf dem Konto des anderen sein. Und das ist jetzt auch möglich. Ich glaube, Ende Oktober ist da die Frist. Dann müssen es alle Banken in der EU umgesetzt haben. Mhm. Ja, das sind so Bezahlsysteme und Geldsendesysteme, die es jetzt schon gibt. Ich bin ja, hatte ich ja im letzten Podcast schon erwähnt, bin ja auch ein großer Krypto-Freund. was so Bitcoin und Ethereum angeht. Damit zu bezahlen, ja, das versuchen ja auch einige Länder, das auch als Hauptwährung so auch umzusetzen, ist aber auch relativ schwierig, dass Bitcoin kannst du als Wertspeicher nutzen. Aber die Volatilität im Kurs ist halt so hoch, dass an einem Tag irgendwie eine Pizza 10 Euro kosten kann, an einem anderen Tag 5 Euro. Deswegen eignet es sich jetzt noch nicht so sehr zum Bezahlen. Anders aber Stablecoins, also das sind sozusagen digitale Währungen, sowas wie der Bitcoin, die sind aber stabil, die sind halt an unsere normalen Währungen wie den Euro oder den Dollar gekoppelt. Ne?
Da gibt es ja das große Ding, also gerade wo du auch PayPal angesprochen hast, da gab es ja auch neulich erst wieder die großen, die vielen Nachrichten zum Thema Hacking und wie viele Daten wurden möglicherweise abgegriffen, dann wurden da Zahlungen eingefroren, zurücküberwiesen. Welche Sicherheitsbedenken gibt es denn eigentlich noch? Also ich meine, so viel Nutzen ist mit Vertrauen dem Ganzen natürlich, du bist ja dem auch ausgesetzt. Ich meine, entweder nimmst du dran teil oder du bist quasi komplett außen vor. Werden wir uns daran gewöhnen müssen, an solchen Meldungen?
Zunächst einmal sollte man nicht vergessen, dass es auch beim Bargeld Sicherheitsbedenken gibt. Also Banküberfälle zum Beispiel oder Geldautomatensprengungen oder wenn dir jemand einfach das Portemonnaie klaut oder du es verlierst, dann ist das Geld auch weg. Also, aber ja, bei digitalen Zahlungen ist es nicht anders, aber doch anders. Also was ich damit meine ist, es kann jetzt nicht, also dein Portemonnaie kann jetzt nicht geklaut werden, aber deine Zugangsdaten, deine Nummern, deine PINs, deine Mailadressen, also selbst riesige Unternehmen, weltweite Konzerne haben mit Datenlecks zu kämpfen und da verschwinden dann schon mal oder tauchen dann irgendwo im Dark Web irgendwelche Zugangsdaten von dir auf. Ja, man wird dann... Also ein Tankstellenbetreiber wird dann nicht mehr mit der Pistole bedroht, damit er das Geld aus der Kasse rausrückt. Das ist dann vielleicht bald nicht mehr Realität, weil der einfach kein Bargeld mehr da hat. Aber wir werden anders angegriffen.
Wo wir uns anders aufstellen müssen, was das Sicherheitskonzept angeht?
Ja, absolut. Also das im Moment ist es auch noch sehr, sehr trickreich. Also es gibt Hacker, Leute, die an dein Geld wollen, die brauchen gar nicht mehr dein Portemonnaie klauen und sich da in eine Gefahr begeben, sage ich mal. Die können einfach meine Mama anrufen. Die haben jetzt meine Stimme haben sie jetzt aus diesem Podcast. Die verändern sie mit einer KI und meine Mama denkt, das bin ich, der da anruft und ich sage, hör mal, ich bin in Schwierigkeiten, ich hatte einen Unfall oder sonst irgendwas. Überweis mir mal bitte einen bestimmten Betrag auf das Konto, damit ich hier rauskomme. Währenddessen macht sie das ja auch schon, während dieses Gesprächs. Also klar, wenn man jetzt weiterdenkt, könnte man sagen, ja, wieso legt sie nicht auf und ruft mich an, um wirklich zu erfahren, ob ich es bin, weil dann eine unbekannte Nummer anruft. Aber weißt du, du bist in diesem Moment, bist du irgendwie so...
Du wirst ja unter Druck gesetzt. Du bist in dem Moment, willst du ja auch helfen. Das ist, und du hinterfragst ja auch nicht, wer da gerade... Sie denkt ja, du bist da am Telefon.
Richtig. Ja. Also das ist nur ein Beispiel von vielen, wie... Hacker oder andere Leute digital an dein Geld gelangen können.
Wo sie ja auch dich hacken eigentlich und nicht das System, ne? Also das ist ja auch nochmal ein Punkt, ja.
Der Mensch ist die Schwachstelle an diesem System, ne? Ganz, ganz häufig. Ja, es gibt Schwachstellen im System, da wo halt Datenlecks auftauchen und Daten geklaut werden. Aber am Ende ist trotzdem der Mensch die Schwachstelle.
Wenn ich nochmal quasi allgemein frage, was glaubst du mittlerweile, wie relevant ist Bargeld denn heute eigentlich noch im Alltag? Wie kontaktlos, wie stark ist das kontaktlose Bezahlen eigentlich schon im Vergleich? Haben wir irgendwann den Kipppunkt, wo du sagst, okay, Bargeld wird komplett abgeschafft?
Die Deutschen lieben Bargeld, ne? Also behaupten sie zumindest immer.
Zahlen sagen das auch, also im europäischen Vergleich zumindest, ne?
Ja, aber jetzt kam vor kurzem eine Umfrage vom Vergleichsportal Verivox raus und die hat ergeben, ja, über die Hälfte, also knapp über die Hälfte, 51% waren, das meine ich, zahlen doch lieber mit der Karte als bar. Ne? Und ich glaube, im Urlaub, also im Ausland sogar noch eher. Ja, das zeigt, dass sich das digitale Bezahlen durchsetzen wird. Also viele wollen es nicht hören, aber ja, das Bargeld wird irgendwann verschwinden. Wir brauchen es einfach nicht mehr.
Klar hat auch jeder unterschiedliche Erfahrungen, also gerade was Bargeld, digitale Bezahlung angeht, aber als Geldexperte wollen wir mal von dir hören, welche Entwicklungen dich denn eigentlich persönlich faszinieren.
Favoriten.
Hier stellen wir nämlich Blasius Favoriten vor. Erzähl, auf deinem Handy, die Frage hatte ich beim Investieren vor ein paar Wochen auch schon gestellt. Na, was ist auf deinem Handy noch so zu finden? Jetzt mal vielleicht bei Zahlungsmethoden. Was nutzt du da selbst am liebsten? Warum?
Also ich zahle am liebsten mit dem Handy. Erstens, weil ich so ein Typ bin, der ständig sein Portemonnaie irgendwo liegen lässt oder häufig auch nicht weiß, wo es ist. Deswegen
ist gut zum Klauen, ich weiß selbst nicht, wo es ist.
Ja. Beim Handy ist das anders, weil das Handy irgendwie noch viel mehr Funktion hat, viel mehr Sachen. Also das hat man auch irgendwie immer dabei, man will ja erreichbar sein und man nutzt WhatsApp und die Kamera. Also das sind ganz viele Sachen miteinander verbunden, deswegen hat man das Handy eher dabei. Und das Portemonnaie, das vergisst man schon mal, weil was ist da drin? Der Ausweis, den braucht man einmal irgendwie im Quartal oder so. Ein Führerschein, den muss man mal vorzeigen, wenn man angehalten wird, ansonsten nicht. Und die Versichertenkarte, wenn man mal zum Arzt geht. Im Grunde genommen war es das schon. Und dann halt noch ein bisschen Bargeld, wenn man denn. Ich bin aber auch jemand, der ungern Bargeld mit sich herumträgt. Auch aus diesem Grund, weil ich mein Portemonnaie halt ständig verlege und dann ist es einfach weg.
Geht mir ähnlich. Eigentlich wäre es, also du hast die Karten dann einfach im Wallet, ne? Also und irgendwann wäre es ja auch schön, wenn zukünftig vielleicht einfach auch Ausweis und Führerschein im Wallet drin wären und dann hast du noch am ehesten, weiß ich nicht, ein smartes Türschloss und deine Haustür geht dann auch mit dem Handy auf, dann brauchst du nicht mal mehr einen Schlüssel.
Richtig, ja, habe ich auch so ein smartes Türschloss, das geht aber mit dem Fingerabdruck auf.
Das ist noch, auch noch, nicht schlecht. Total nach James Bond.
Das ist aber auch viel komfortabler. Oder? Es ist viel komfortabler. Weißt du, du brauchst keinen Schlüssel mehr, du brauchst das Handy nicht rausholen, du hältst einfach den Finger dran und dann geht die Tür auf. Ne?
Hast du denn aber dann noch was anderes, wenn ich mir das überlege? Also wenn du jetzt schon sagst, okay, die Karten sind einfach da drin, im Wallet, passt schon. Guckst du dich denn um nach anderen Innovationen, Bezahlmethoden? Also ich meine, es gab ja auch Leute, die haben sich schon Chips in den Daumen einsetzen lassen, um damit zu bezahlen. Soweit warst du noch nicht, ne?
Nee, soweit war ich nicht. Ich weiß nicht. Also viele nutzen den Komfort des Bezahlens mit einer Smartwatch, was aber jetzt auch im Endeffekt das Gleiche ist wie mit einem Handy. Ob du jetzt die Uhr da dran hältst oder das Handy oder einen smarten Ring oder was auch immer. Es ist, oder auch die normale Girocard. Im Endeffekt ist es egal. Ob es jetzt für mich noch komfortabler wird, weiß ich nicht. Es gibt Supermärkte, ich glaube Aldi oder Lidl machen das, die arbeiten ohne Kassen. Dann gehst du da rein, nimmst deine Einkäufe einfach in den Rucksack, dann gehst du wieder raus und es ist bezahlt, ohne dass du irgendwas irgendwo dran hältst. Allein dieses Beispiel, also diese Idee überhaupt, die Sachen in Einkaufswagen zu tun, vom Einkaufswagen aufs Kassenband, dann werden sie gescannt und dann wieder zurück in den Einkaufswagen, dann in die Tüte. Das ist halt auch irgendwie, also das ist ein anderes Thema, aber das verdeutlicht, wie kompliziert wir auch denken, auch beim Bargeld. Also bevor ich jetzt einkaufen gehe, wenn ich jetzt mit Bargeld zahle, müsste ich überlegen, habe ich denn jetzt genug Bargeld, um die Sachen zu kaufen, die ich brauche? Und wenn ich jetzt 30 Euro dabei habe, frage ich mich, langt das? Oder muss ich vorher einen Umweg machen, vielleicht irgendwie zur Bank, Geld abzuheben? Gut, kann man inzwischen auch im Supermarkt. Aber dafür muss man dann halt auch eine Karte dabei haben oder das Handy dran halten oder was auch immer. Dann kann ich auch sofort so bezahlen.
Ja.
Also es ist für mich einfach viel komfortabler.
Es ist interessant, dass da der Schritt einfach mit Karten und Bezahlsystemen generell schon übersprungen wird, wenn du sagst, okay, wir machen das einfach mit der Kamera zum Beispiel und Erfassung bei Läden, in denen du reingehst und wieder rausgehst. Sicherheitsaspekte, Datenschutzaspekte da mal hingestellt, das ist noch ein ganz anderes großes Thema. Aber ja, das ist eben das, was auch jetzt schon mittlerweile geht, was sich dann ausbreiten wird. Also wir haben da mal so einen kleinen Blick in die Glaskugel geworfen, aber wir werfen noch einen größeren, und zwar hier.
Zukunftsrausch.
Vielleicht frage ich das jetzt mal so, wie könnte der Alltag in 5 bis 10 Jahren deiner Meinung nach aussehen? Also wenn digitales Zahlen wirklich überall allgegenwärtig ist, vielleicht ist Bargeld in 5 bis 10 Jahren nur noch eine Nischenrolle oder würdest du sagen, nee, bis dahin ist es wirklich komplett weg, packt es in die Museen, saved euch schon mal einen Euro, damit ihr ihn noch habt und euren Enkelkindern zeigen könnt?
Ja, weißt du, es ist doch so, ich habe immer noch D-Mark zu Hause. Einfach aus nostalgischen Gründen.
Ich auch.
Ja, und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Weil, also, ich glaube nicht nur Deutschen, auch vielen, vielen anderen Leuten in anderen Ländern geht es so. Es ist halt irgendwas, was man, weiß ich, mit Nostalgie verbindet. Und es ist auch was Schönes, so etwas Haptisches, etwas Fühlbares. Ich meine, es gibt Münzen, die den die den Bitcoin zeigen, also die, als Bitcoin geformt sind, obwohl Bitcoin
du willst ein haptisches haben, ne?
Ja, genau, ne? Es ist eine rein digitale Währung sozusagen, aber es gibt trotzdem Münzen, die halt so ein B drauf haben, ne? Also ja, ich glaube, dass Bargeld jetzt nicht so schnell verschwinden wird, wie wir denken. Es wird zurückgehen und zurückgehen und zurückgehen. Dafür sind übrigens eigentlich nur wir verantwortlich. Ja, die Banken treiben das natürlich voran, weil die sagen, hör mal, wir haben jetzt keine Lust, dass ständig unsere Automaten gesprengt werden. Es bedeutet für uns sehr, sehr viel Aufwand und sehr viel Kosten, wenn wir ständig Bargeld vorhalten müssen. Und klar, so Banküberfälle oder so spielen ja immer noch eine Rolle. Wenn auch viel, viel weniger zum Glück. Aber wenn, nehmen wir das Beispiel, ich schicke meinen Sohn irgendwie zum Bäcker ein Brötchen holen und die Tageszeitung, dann wird es schwierig mit digital bezahlen. Nicht nur, weil der Bäcker eventuell das noch gar nicht anbietet, aber auch, weil mein siebenjähriges Kind vielleicht oder zehnjähriges Kind noch gar nicht irgendwie digital bezahlen kann. Ja, die Banken sind gerade auf dem Sprung dahin, auch für Kinder irgendwelche Prepaid-Karten anzubieten, wo man sagt als Eltern, guck mal, da lade ich jetzt einfach 5 Euro drauf und du gehst damit zum Bäcker und dann bezahlst du damit. Ja, funktioniert auch. Aber ich glaube, dass dieser Umgang mit Geld für Kinder, gerade für junge Erwachsene, auch immer noch etwas ganz anderes ist, wenn man das Bargeld hat und zählen kann und weiß, wie viel man hat. Das vermisse ich selber manchmal so beim Einkauf, wenn ich digital bezahle, weil du achtest gar nicht mehr so sehr auf den Betrag. Du weißt, du kannst es einfach bezahlen und das Geld wird sofort überwiesen. Du musst dich um gar nichts kümmern, ob das jetzt 45 Euro sind oder 55. Weißt du, wenn du das mit Bargeld begleichst, dann merkst
wenn
du, okay,
Münzen
jetzt...
Wenn Münzen im Portemonnaie fehlen, ist es leichter, ja, etc. Ne? Es ist, ja,
also du siehst, das Geld wechselt den Besitzer und es ist jetzt woanders. Es ist nicht weg, es ist woanders. Ne?
Ja.
Und du weißt, du hast es nicht mehr. Bei so einem digitalen Prozess geht das irgendwie viel schneller und du bekommst das gar nicht so richtig mit. Naja, und was ich ja vorhin auch gesagt habe, das sind vor allem ältere Leute, die halt immer noch bar bezahlen, weil sie sich auch gar nicht so mehr damit befassen wollen, wie das alles funktioniert. Verstehe ich auch vollkommen. Nur diese älteren Menschen werden halt auch irgendwann sterben. Also so blöd es auch klingt, aber es wird passieren, so wie wir auch irgendwann. Und die junge Generation, die bezahlt dann nicht mehr mit Bargeld, weil das digitale Bezahlen einfach viel komfortabler ist. Und ja, so wird Bargeld eines Tages verschwinden, komplett, ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, habe ich deine Frage beantwortet? Oder?
Hast du. Du hast sogar auch interessanterweise schon das, was ich mir als nächstes überlegt hatte, so in die Richtung zu gehen, so Chancen und Risiken. Also ich meine, klar, du hast gesagt, na, eben so ein bisschen auch als so ein Gefühl für Geld zu bekommen, gerade wenn man jetzt Kinder betrachtet, aber auch gleichzeitig um Chancen zu betrachten, dass es eben auch ein Sicherheitsaspekt ist etc. Also das haben wir schon. Aber es gibt ja auch quasi auch neue Technologien, die das Ganze bringen kann. Also wir haben schon über den Supermarkt geredet, in dem dann einfach niemand mehr ist, wo du einfach reingehst, es wird gescannt, wer bist du, was kaufst du und du gehst wieder. Glaubst du, dass es so solche Lösungen noch mehr geben wird?
Ja. Davon bin ich überzeugt, weil es sind einfach unnötige Prozesse, wenn man, wie das mit dem Kassenband vorhin angesprochen, das ist einfach unnötig, das in Einkaufswagen zu tun, aufs Kassenband, die Kassiererin oder Kassierer scannt das, tut das wieder zurück in den Einkaufswagen, das kann man sich alles sparen.
Also du siehst Raum für neue Geschäftsmodelle da auch, neue Services, neue...
Ja, absolut. Ich glaube auch noch, dass der digitale Euro sehr, sehr viel verändern wird. Es klingt erstmal irgendwie, naja, ein bisschen langweilig und was soll ein digitaler Euro denn gegenüber einem normalen Euro besser machen? Aber der wird einfach viele Zwischenschritte sparen. Also wenn die Bundesbank dir direkt das Geld zur Verfügung stellt, brauchst du einfach keine Banken mehr. Also wenn die Zentralbank das zur Verfügung stellt, brauchst du keine Banken mehr. Du brauchst kein PayPal. Du brauchst keine Mittelsleute, die irgendwie dazwischen sind und natürlich auch Geld dran verdienen wollen. Ja. Aber weißt du, ich meine, diesen Fall gab es auch vor kurzem oder vor ein paar Jahren. Dann stehst du da im Geschäft und dann funktioniert so ein Zahlungsterminal einfach nicht, weil, keine Ahnung, es gibt kein Netz, es gibt keinen Strom oder sonst irgendwas. Und dann stehst du da und kannst nicht bezahlen. Du kannst deine Einkäufe nicht mit nach Hause nehmen und dann bist du hungrig.
Ihr könnt ja uns mal sagen, wie bezahlt ihr? Bezahlt ihr lieber bar? Bezahlt ihr lieber digital? Hier gibt es eine kleine Umfrage im Podcast. Stimmt mal ab. Uns interessiert eure Meinung oder schreibt es doch gerne in die Kommentare. Danke dir, Blasius, für deinen Einblick. Alle Artikel dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Gerne. Vielen Dank, Johanna.
Freu dich auf morgen.
Die gute Nachricht zum Ende jeder Übermorgen-Folge kommt aus dem Pazifik. Dort haben sich jetzt 18 Länder zusammengetan und einen Fonds gegründet, in das jedes Land Geld für Klimaschutz reinsteckt. Erstmal sind 500 Millionen US-Dollar geplant, irgendwann soll es aber dreimal so viel sein. Geld, mit dem einiges bewirkt werden kann. Martin Nieswand, worauf freust du dich denn eigentlich morgen?
Wir haben heute Anfang September und ich freue mich einfach drauf, morgen nochmal einen der letzten Spätsommertage nutzen zu können und hier bei uns um die Ecke eine Runde schwimmen zu können.
It's the money. Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast wie immer eine Bewertung dalasst und vielleicht auch ein Abonnement, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Die gibt's dann am Samstag, das ganze Gespräch mit Martin, und am Donnerstag in 2 Wochen gibt's die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.